Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Nächste Episode. Heute habe ich Ralf Hase hier zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Uli. Es freut mich auch sehr, dass wir uns über diese Schiene hier heute austauschen können.
Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und haben uns in unterschiedlichen Konstellationen getroffen. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen auch einmal in drei Sätzen erzählen, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du gerade machst.
Ja, sehr gern. Das mache ich sehr gern. Ja, ich bin ein Quereinsteiger in der Steuerberatungsbranche. Ich bin ja erst seit 3 Jahren in der Branche unterwegs, habe mich aber aus einem bestimmten Kontext heraus dann auch in die Steuerberatung quasi hineingefressen, und zwar in dem Bereich Organisationsentwicklung. Wie bin ich zur Organisationsentwicklung gekommen? Ich bin im Personalbereich schon viele, viele Jahre und mir ist immer wieder aufgefallen, dass Menschen von A nach B gehen und ganz unterschiedlich leistungsfähig sind. Und als ehemaliger Headhunter habe ich mich dann immer gefragt, ja, warum kann ich einen gut performenden Menschen aus einem Kontext herausholen, in einen anderen vermitteln und dort passiert gar nichts oder die Leistungsfähigkeit kommt einfach nicht auf die Straße. Es kann doch nicht an Menschen liegen, das kann doch nicht sein, dass dieser Mensch von einem Kontext zum nächsten kaputt ist, sondern das muss an anderen Dingen liegen. Und ich bin dann natürlich drauf gekommen, dass es am Kontext liegen muss. Und 2018 ist mir dann die neue Systemtheorie von Niklas Luhmann begegnet. Und wie so ein Schleier vor den Augen ist mir dann sozusagen die Klarheit gekommen. Der Schleier ist mit einmal weg gewesen und ich habe die Dinge, die ich vorher so gefühlsmäßig erahnt habe, ganz klar vor mir gesehen. Und da muss ich sagen, die Organisationsentwicklerausbildung bei Intrinsify im Zusammenhang mit der Systemtheorie hat mir da unglaublich viel Klarheit und Erkenntnis gebracht. Intrinsify ist ein Vorreiter in dieser Schule der Organisationsentwicklung im systemtheoretischen Sinne. Und das hat mir jetzt über die Jahre seit 2018 so viel Erkenntnis gebracht und auch Community-Arbeit mit ganz, ganz vielen interessanten Menschen, die mit mir und wir gegenseitig in die Diskussion gekommen sind, über die Themen diskutiert haben, die in den Unternehmen gerade aktuell brennend sind, die Führungskräfte umtreiben und wo es einfach Bedarf gibt, neu auf Unternehmen zu gucken und auf Führung zu gucken.
Ja, spannend. Also Intrinsify habe ich auch eine Weile gefolgt und ich versuche einmal im Jahr was zu machen, was ich noch nie gemacht habe und war da, ich glaube, vor 3 Jahren bei einem Expedition Arbeit Barcamp. Das war eine ganz andere Welt, aber sehr spannend und sehr klar, wie da auf Organisationen geguckt wird. Und das ist ja in der Branche Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung eher weniger üblich. Selbstständig, freier Beruf, Einzelkämpfer ganz viel oder kleinere, mittlere Kanzleien mit 1, 2, 3 Gesellschaftern und 10, 20, 30 Mitarbeitern prägen den Markt. Und das Thema Organisationsentwicklung, Führung wird ja nicht in der Ausbildung gelehrt und auch tendenziell so ein bisschen belächelt, weil die Fachlichkeit ja das ist, worüber wir uns definieren. Und Deswegen finde ich es spannend, wenn du aus diesem Organisationsentwicklungsbereich kommst und jetzt nicht nur in der Branche versuchst, eine Organisation besser zu machen, sondern sogar ein Buch geschrieben hast, wie das mit der New Work und der Steuerberatung zusammengehen kann.
Ja, Organisationsentwicklung kann man ja aus verschiedensten Blickwinkeln betreiben. Ich bin der Meinung, dass wir einen sehr, sehr großen Hebel in der Organisation finden. Menschen sind sehr adaptive Wesen. Sie passen sich ihren Umgebungen sehr stark an. Und so wie die Umgebung gebaut ist, so werden auch Kommunikation, Kultur, Verhalten sich daraus entwickeln. Und das ist meine Grundannahme, mit der ich in die Organisationsentwicklung gehe. Und da kommen natürlich in der Steuerberatung so ein paar Dinge zusammen, die Besonderheiten ausmachen. Das eine hast du schon erwähnt, wird niemand zum Steuerberater, weil er irgendwie unternehmerische Organisationsaufgaben übernehmen will. Also am Unternehmen arbeiten ist eher nicht die typische Tätigkeit, die ein Steuerberater so mit Liebe macht, sondern da gibt es ja, wenn man schon diese beschwerliche Prüfung bestanden hat und das mit Leidenschaft macht, gibt es ja immer den Hang, sehr stark im Operativen tätig zu sein. Das heißt, das andere kommt irgendwie als lästiges Beiwerk. Das muss man irgendwie machen. Man muss ja die Leute irgendwie beieinander halten und die Organisation irgendwie am Laufen halten. Aber das Lieblingsthema ist es für die meisten Steuerberater nicht.
Das kann ich voll bestätigen. Wir haben ja vor 11 Jahren neu gestartet und irgendwie im dritten Jahr waren wir dann 15, 16 Menschen und haben gemerkt, dass wir weiter wachsen. Und seitdem habe ich mich aus der fachlichen Arbeit zurückgezogen und mache jetzt eigentlich seit 3, 4 Jahren gar nichts mehr, außer ein bisschen Coaching an der einen oder anderen Stelle oder Krisenmanagement und konzentriere mich auf das Arbeiten am Unternehmen. Stelle aber auch in größeren Umfeldern fest, dass ich sehr exotisch bin und eher verständnislose Blicke bekomme. Wie ist dir das genug? Warum machst du nur das? Du arbeitest gar nicht fachlich mehr, hast du keine Angst? Und das ist ganz interessant zu beobachten. Ich suche immer noch nach Erklärungen, warum das so ist. Aber vielleicht bist du ja da auf was gestoßen.
Ja, es ist natürlich die Notwendigkeit, am Unternehmen zu arbeiten. Also ich sag mal so, wenn du hast es gerade beschrieben, ihr seid auf 15 Leute gewachsen. Das ist in den meisten Organisationen so eine Grenze, so eine Schwelle, wo man wir sagen in der Organisationsentwicklung vom Tisch zur Tafel, wo wir sozusagen noch alle an einem Tisch sitzen können und uns austauschen können, was im Unternehmen passiert, was mit den Mandanten los ist und welche Herausforderungen man hat, das wird dann in einer größeren Organisation zunehmend schwieriger. Das heißt, da muss an den Strukturen gearbeitet werden, da muss an der Kommunikation gearbeitet werden und das ist Arbeit am Unternehmen. Und das ist natürlich, hat einen großen Impact auf die Organisation und so wie die fachliche Arbeit dann auch laufen kann, das hängt sehr stark von diesem Rahmensetting ab, das aber bearbeitet werden muss. Und wer soll es machen, wenn nicht der Gründer oder die Gründer des Unternehmens, wenn sie denn eben dazu keinen Bock haben, keine Lust haben, aber die Notwendigkeit erkennen, das ist dann schon mal der erste Schritt, kann man sich ja auch jemanden reinholen ins Unternehmen, die das dann übernimmt. Etliche Steuerberatungskanzleien gehen dazu über, einen Kanzleimanager einzustellen, der sozusagen quasi der Innenminister des Unternehmens ist und dann eben die Strukturen wie ein Berater auch organisiert. Aber es ist einfach notwendig, am Unternehmen zu arbeiten, weil man in einer wachsenden Organisation mit zunehmender Komplexität ohne dieses nicht mehr auskommt. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Steuerberatung natürlich besondere Lernumgebungen gelten. Einerseits die Verbindung zwischen Staat und Wirtschaft gibt der Steuerberatung natürlich auch nochmal einen besonderen Touch. Und andererseits, was wir als Luxusproblem haben in der Branche, ist der quasi endlos sprudelnde Markt. Also Mandanten gibt es wie Sand am Meer und alle wollen rein in die Steuerberatungskanzlei und es gibt keinen Marktdruck, wie wir so in der Organisationsentwicklung sagen. Und das zieht häufig eine mangelnde Veränderungsbereitschaft nach sich. Und die Veränderungsbereitschaft ist dann meistens nur dann da, wenn der Kittel an irgendeiner Stelle brennt. Und
Das macht er ja, bloß nicht auf der Mandantenseite, sondern auf der Mitarbeitendenseite. Ich sage immer, das ist gar nicht anders als vorher. Ich muss jetzt halt das Marketing auf Employer Branding und Recruiting ausrichten und nicht mehr auf Akquise.
Gute Erkenntnis. Das ist etwas, was natürlich auch ein Perspektivwechsel ist. Wir müssen den Kundenmarkt genauso wertschätzen wie den Kandidatenmarkt oder den Mitarbeiter, den Arbeitsmarkt. Ja. Also diese Erkenntnis muss aber erstmal reifen. Und der ist, glaube ich, das ist schon noch ein Schritt, den viele gehen müssen. Einfach den Arbeitsmarkt auch als Markt zu begreifen, der mit Marketing, der mit Aufmerksamkeit, der mit Maßnahmen und Akquise betrieben werden muss.
Ja, und die ich glaube auch, das Thema freier Beruf und die Selbstständigkeit, die da angestrebt wird, behindert ein wenig das Abgeben von so essentiellen Aufgaben. Du hast dich ja jetzt intensiv damit beschäftigt und ein ganzes Buch drüber geschrieben. Was sind denn deine Erkenntnisse?
Also ich denke, wer jetzt in dieser Zeit, in der wir in einem großen Umbruch sind, von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft hinein, wer sich jetzt nicht dieser Veränderung stellt, wird ja im demografischen Wandel spätestens der Verlierer sein. Also es kommt darauf an, sich als Arbeitgeber jetzt gut aufzustellen, attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein, weil die Wertschöpfung ohne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist nicht denkbar. Also darauf zielt auch mein Buch, zu erkennen, dass eine Organisationsentwicklung notwendig ist, um sich der Zukunft, dem zukünftigen Markt zu stellen und da auch weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dazu dient ein Perspektivwechsel. Und dieser Perspektivwechsel, er ist jetzt nicht groß. Es ist kein großer Impact, den man zunächst mal leisten muss, aber die Wirkungen sind groß, die sich aus einem Perspektivwechsel auf die Organisation ergeben. Und dafür plädiere ich in meinem Buch, dass wir eine andere Sichtweise auf die Organisation gewinnen, auf die Kanzleien gewinnen, ganz speziell.
Und besteht noch Hoffnung? Erreichst du die SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen?
Ich würde eher die Frage stellen, nicht besteht noch Hoffnung, das klingt so ein bisschen defätistisch. Ich würde sagen, besteht Zuversicht? Und da möchte ich sagen, ja. Die Branche, die wird gebraucht. Ich glaube nicht, dass das deutsche Steuerrecht wesentlich unkomplizierter wird. Und die Beratung im Steuerrecht wird nach wie vor notwendig sein. Nur das Brot- und Buttergeschäft der Kanzleien, der klassischen Kanzleien, reines Accounting, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, das sind kausale Wertschöpfungen, die zunehmend technisiert werden, die zunehmend von der Maschine übernommen werden. Wir brauchen mehr die Beraterattitüde und wenn wir da uns gut aufstellen als Branche, habe ich um die Zukunft keine Angst. Also ja, es besteht Hoffnung.
Wie ist denn deine Erfahrung für die Offenheit in der Branche, sich den Veränderungen zu stellen?
Also da muss ich sagen, da muss ich wieder auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Die Veränderungsbereitschaft ist halt nicht so groß, weil der rein operative Druck hält die meisten davon ab, darüber nachzudenken, was könnten sie denn eigentlich mit ihrem Unternehmen anders machen, als nur darauf zu reagieren, welche nächste Frist drückt wieder. Und insofern wird es für die Steuerberatung schon noch ein weiterer Weg sein. Und ich glaube auch, dass dass da einiges an Überzeugungsarbeit oder Erkenntnisarbeit auch noch zu leisten ist. Aber ich beobachte natürlich, und das ist auch im Buch, spiegelt sich das wieder. Ich habe mit sehr, sehr interessanten Menschen, die in der Branche tätig sind, gesprochen. Egal, ob sie aus der Dienstleisterseite da reinkommen oder auch viele Praktiker, Steuerberater, die ganz, ganz tolle Sachen machen, die sich in die Richtung New Work, darüber müssen wir vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren, bewegen. Also Prinzipien, die moderne oder neue Arbeit ausmachen. New Work ist so ein Containerbegriff geworden, der so alles an Glücksbewirtschaftungsindustrie enthält, was man sich so denken kann. Und viele subsumieren New Work einfach nur mit Homeoffice oder mit dem Tischkicker oder dem Bällebad. Das ist es aber nicht. Ich verstehe New Work als Perspektive auf eine neue Arbeit. Und ich möchte diesen Begriff, den ich ja in meinem Buchtitel schon als trojanisches Pferd verwende, um irgendwie einen Anschluss zu finden, aha, da geht es um neue Arbeit. New Work ist inzwischen ein stehender Begriff, der von vielen erkannt wird. Ich dementiere aber in meinem Buch auch ein bisschen das runter zu verstehen, was ja häufig auch kommuniziert wird, nämlich dieses Sammelsurium von Glücksbewirtschaftung, was man so findet im Markt.
Ja, ich habe letztens in einem anderen Buch gelesen, dass New Work wegen der Glücksbewirtschaftung ja nur ein Versuch ist, die Menschen noch auf einer anderen Ebene zu catchen und weitergehend auszunutzen. Das konnte ich am Anfang nicht nachvollziehen, als ich dann weitergelesen habe. Ist das schon so, dass ein Teil davon auch dazu dient? Aber es ist ja eigentlich anders gedacht, ein nachhaltigeres, lebensintegrierteres Arbeiten zu erreichen.
Genau.
Und ein selbstbestimmteres.
Genau. Empowerment ist so genau. Für mich auch der zentrale Begriff, der sich darum herumrankt. Und es ist nicht so, dass es nur eine Perspektive darauf gibt. Natürlich ist auch die Industrie oder die Arbeitgeberseite dann auch einseitig an bestimmten Dingen interessiert, die aus dieser Philosophie heraus wachsen. Man braucht ja sich nur mal mit der Historie der Arbeitspsychologie zu beschäftigen, wo man erkennt, dass auch viele Interessen hinterstecken. Aber ich sage mal so, dieses Interesse kann zur Win-Win-Situation werden, wenn wir da die richtigen Ansätze finden. Denn Empowerment ist für Mitarbeiter und für Unternehmen interessant, weil es gibt heute ganz, ganz viele Krankheitsbilder, es gibt Erschöpfungszustände bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daraus resultieren, dass sie nicht ordentlich arbeiten dürfen, weil die Organisationen sie regelrecht daran hindern. Und diese Möglichkeit zu eröffnen, ist einerseits eine Win-Situation für das Unternehmen, weil Mitarbeiter mit größerer Lust und Freude an die Arbeit herangehen und für die Mitarbeiter natürlich, weil sie gesünder sind, weil sie sich aufgehobener fühlt, gewertschätzt fühlt, ihr Selbstwirksamkeitserlebnis wirklich ausleben können. Und das macht Menschen zufrieden und glücklich. Und wir verbringen viel zu viel Zeit auf Arbeit, um dem keine Aufmerksamkeit zu schenken.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also wir versuchen das ja auch schon eine ganze Weile. Es geht mal einen Schritt vor, mal einen Schritt zurück. Aber manche wollen auch nicht so empowered werden, manche Menschen, sondern suchen die klare Führung. Und es wird halt sehr, sehr individuell und kostet viel Zeit, weil es ein Veränderungsprozess ist, der begleitet werden muss auf allen Ebenen des Unternehmens.
Genau, es ist eine Kulturentwicklung. Kultur ist der Spiegel der Verhältnisse im Unternehmen, also so wie sich Kommunikation entwickeln, das nennen wir dann Kultur, was für uns als normal empfunden wird. Und wenn wir aus dieser Normalität heraustreten, also aus dieser Komfortzone, die uns die Kultur ja auch bietet, dann fühlt sich das anstrengend an und mühselig an und es gibt ein ich nenne das Immunapparat der Kultur, der sich vehement dagegen wehrt, dass Veränderungen eintreten. Und das drückt sich dann eben in den Bremsern, in den Verhinderern, in denjenigen aus, die scheinbar eben nicht veränderungswillig sind, weil sie ihren Nutzen in dieser Veränderung noch nicht erkannt haben. Und insofern, ja, es ist eine Arbeit, die zwei Schritte vor, einen Schritt zurück ausmacht und die Zeit benötigt, ganz klar. Es ist kein Schalter, den man umlegen kann im Unternehmen und sagen, ja, ab heute machen wir New Work und dann läuft alles. Nee, so geht das nicht. Das ist ein Kulturkampf, der dann stattfindet. Den muss man akzeptieren.
Das stimmt, aber trotz der ganzen Rückschritte und Herausforderungen und der Gegenwehr und dem, es fühlt sich schwer an, kann ich sagen, das lohnt sich. Das gibt viele positive Erfahrungen, führt auch zu viel Veränderung, falls nicht für alle Menschen was ist. Aber ich bin bei dir, dass es viel zu tun gibt und wir eine Riesenchance haben, positive Signale zu setzen und als Influencer und Vorreiter für neue Arbeitsmodelle, wertschätzendes Miteinander und auch zukunftsfähiges Arbeiten wirken könnten. Und dann ist es auch einfacher, Mitarbeitende zu finden.
Ich möchte mal noch einen ganz kurzen Aspekt mit reinbringen. Es wird ja häufig so gesagt, glückliche Mitarbeiter leisten gute Arbeit. Ich bin der Meinung, umgekehrt wird ein besserer Schuh draus. Gute Arbeit macht glückliche Mitarbeiter und die machen wiederum gute Arbeit. Also das ist ein Zirkelschluss, wo aber die Henne-Ei-Erkenntnis eher bei der Arbeit liegt. Also zuerst ist die Arbeit gut und dann sind die Menschen damit zufrieden, glücklich und können auch wiederum gute Arbeit leisten. Also das würde ich ganz gerne nochmal anführen, um nicht zu stark diesen Glücksbewirtschaftungsaspekt drin zu haben.
Da sprichst du mir aus der Seele, denn gute Arbeit können wir beeinflussen als Kanzleiinhaber, als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Glück und Liebe sind sehr vergänglich und auch nicht so richtig zuverlässig und von vielen Sachen außerhalb der Arbeit beeinflusst. Was wir machen können, ist gute Arbeit. Vielen Dank, Ralf. Die Zeit rennt. Wir haben uns ja bewusst für ein kurzes Format entschieden, damit man das so nebenbei hören kann. Lass uns bei Gelegenheit weitersprechen. Es war mir eine große Freude und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Es war mir auch eine große Freude und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Danke dir auch und gemeinsam kriegen wir sicherlich Bewegung kreiert. Denn Reden hilft.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute!